Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell eine Woche rum ist. Und deshalb sind wir heute schon wieder im Präsenzgottesdienst. Und ich begrüße unsere Zuhörer sowohl übers Internet als auch über unsere kleine Trema-Gemeinde. Und ich begrüße auch, das haben wir schon am Anfang gemacht, unsere anwesende Gemeinde im Präsenzgottesdienst. Danke, Herr, dass wir Präsenzgottesdienst halten können. Danke, dass wir nicht wieder durch irgendwelche Viren oder was anderes abgehalten werden, uns zu versammeln. Danke, dass wir hier sein dürfen heute Morgen und dass wir das Wort in die Welt schicken dürfen. Halleluja, Amen. Wir haben eben schon einen Teil der Predigt eigentlich vorweggenommen im Wort zum Opfer. Es geht heute um zwei Geister, hatte ich gesagt. Einmal um den Geist der Habgier. Und im anderen Thema, was dann umfangreich heute angesprochen wird, um den Geist der Sorgen, also den Sorgengeist und hier der Kampf von Jesus gegen diesen Sorgengeist. Wenn wir Lukas 12 lesen, jedenfalls geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht, war ich früher immer begeisterter. Es ist von Tieren und von Blumen und von tollen Sachen und die Vergleiche und das passt so gut. Und wenn wir das fasziniert einen eigentlich mehr, aber wenn man dann mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt und dann das genauer betrachtet, dann merkt man plötzlich, was Jesus eigentlich sagen will und wo er hin muss und wie wichtig die Botschaft für uns heute ist, für einmal die Nationen, das sind die Menschen, die Gott noch nicht kennen, aber auch für uns, die wir mit Jesus schon verbunden sind. Wir haben verschiedene Übersetzungen und allein daraus ergeben sich schon verschiedene Fragen. Und diese Fragen versuche ich heute mal zu beantworten, aber ich sage euch jetzt schon, es ist vielschichtig, weil wir aus verschiedenen Übersetzungen, warum auch immer sie so gewählt sind, andere Denkweisen entwickeln können. Und wenn wir jetzt diese beiden Kapitel, die ich jetzt angesprochen habe, die Habgier und die Sorgen von Lukas 12 sehen, dann haben wir einmal könnte man meinen, dass Jesus auf Seiten der Armen kämpft gegen die Reichen. Wenn man das so sagen würde, könnte man das eigentlich ansehen, ist aber falsch. Und er kämpft gegen die Habgier der Reichen und er kämpft gegen den Sorgengeist der Armen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reichen auch einen Sorgengeist haben. Wie kann ich mein Vermögen beieinander halten? Wie bleibt mein Haus stehen, wo ich so alles drin habe, was ich vorhin besprochen hatte mit dem Hauberg in Schleswig-Holstein, damit es nicht wegweht im Winter und so weiter. Also die Reichen könnten auch Sorgen haben, wie sie eben ihren Besitz bewahren. Und Jesus steht weder auf Seiten der Reichen noch auf der Seite der Armen. Und was will er? Fragezeichen. Er will, dass sie das ewige Gottesreich erkennen, und zwar auf welcher Seite auch immer, ob sie nun reich sind oder arm sind. Das ist sein Ansehen und das kommt dabei raus. Und wenn wir diesen Leitsatz schon haben, dann können wir uns jetzt die ersten zwei Verse anschauen und da gibt es schon die Unterschiede in den Übersetzungen. Conny liest uns jetzt den Lukas 12, und zwar die Verse 22 und 23 aus der neuen Genfer Übersetzung.
Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung.
Ja, das ist die moderne, neue Genfer Übersetzung. Und hier sind die Jünger angesprochen, aber ich lese euch jetzt, dauert einen Augenblick, Conny, ich lese euch jetzt einmal eine andere Übersetzung vor, die eigentlich weit verbreitet ist. Luther hat sie auch. Er sagte aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, sorgt nicht für die Seele. Sorgt nicht für die Seele. Was ihr essen sollt und was auch nicht für den Leib, was ihr anziehen sollt, denn die Seele ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung. Hier wird einmal von Leben gesprochen und einmal von Seele gesprochen. Und da ist schon der Unterschied gegeben und das werden wir jetzt untersuchen. Habgier und Sorgengeist sind also nur zwei Seiten ein und derselben Medaille, nämlich die Orientierung am Irdischen. Stimmt ihr mir zu, nicht? Ganz klar. Sorgt nicht für eure Seelen. Und da müssen wir eben unterscheiden. Nach alttestamentarischer Anschauung war es so, dass Seele und Leib zusammengehören. Damals hatte man ja den Geist noch nicht. Der Geist ist ja erst gekommen durch Pfingsten, durch die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Damals hatte man nur Seele und Leib. Und Conny, jetzt lies uns bitte mal aus dem Kornbauern vor, was dort, also jetzt zurückblickend, der Kornbauer ist nicht das Thema, aber wir wollen diese beiden Verse 19 und 20 aus dem Lukas 12 lesen, wo der Kornbauer angesprochen ist.
Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast?
Ja, da ist wieder das Thema, dass das Leben ihm genommen wird. Aber Gott nimmt auch seine Seele. Und das ist das, und er kommt weder, er kommt einmal aus dem Irdischen raus, aber seine Seele wird nicht in den Himmel kommen. Und das ist der Punkt, wenn wir hier diese Verse so untersuchen, und da werden wir weitermachen, dass es hier einmal um das Leben geht, was modern übersetzt ist, aber Jesus meint etwas ganz anderes. Jesus spricht von der Seele und somit ist dieser ganze Vers oder diese Verse, die wir jetzt haben, auf die Ewigkeit gemünzt. Und wenn wir unter dieser Voraussetzung das lesen, boah, dann kratzt man ein bisschen an der Oberfläche und man kommt immer tiefer rein. Ne? Wie so ein Erdmännchen, was dann unten ganze Kanäle hat. Gell? Ein schlechter Vergleich, ich weiß. Die Bibelübersetzung mit Leben hatten wir. So, jetzt kommt Jesus und sagt aber ganz klar, ein Befehl. Er spricht einen Befehl aus. Das ist ein Ausrufungszeichen in der Bibel dahinter. Sorgt nicht. Sorgt nicht. Man könnte es auch noch lauter sagen. Das sagt Jesus. Und Jesus verbietet also kategorisch, dass wir uns Sorgen machen um Nahrung und Kleidung. Und obwohl Nahrung und Kleidung Minimalbedürfnisse von menschlichem Leben und von der Existenz sind, spricht er das hier an. Wir finden viele Bibelstellen dafür. Und es gibt sofort aber die Begründung dafür, denn die Seele ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das kann man mit Leben nicht mehr übersetzen. Da passt es nicht mehr. Und deshalb ist es immer zu überlegen, dass man mehrere Übersetzungen hat, um dann wirklich das zu ergründen, was Jesus hier sagen will. Und warum? Weil die Seele auch nach dem Tod noch fort existiert, wenn die irdische Nahrung längst verfallen ist. Und weil alles Essen und Trinken und Sorgen nicht in der Lage ist, das ewige Leben zu gewinnen, sondern es sogar verhindern kann. Deshalb ist diese Blickrichtung von Seele eigentlich wichtiger als die auf Leben. Und damit komme ich wieder, dass ich es uns schön festgelte, so schön klingt, in die Tiefe gehe und dadurch, dass wir ganz neue Gedanken haben. Und Conny, dazu würde ich ganz gerne, dass du in 1. Korinther 6, Vers 13 liest, da steht es nämlich drin. Neues Testament. Wir waren eben im Alten, aber da steht es auch im Neuen Testament. Ganz interessant.
13 und 14,
ja.
Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Und öffnet...
Nimmst du 1. Korinther?
Oh, weil. Entschuldigung.
Passt schon.
So, 1. Korinther, sag's mir nochmal.
1. Korinther 13. Nein, 1. Korinther 6, Vers 13 und 14.
Doch jedes Mal.
Irgendwas ja, kann es gibt 2 Korinther, das darf man nicht vergessen. 6. 13 und 14.
Wo ist er denn? Ja. Da. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen.
Mhm.
Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen.
Ja, da ist also der Körper weiter noch drin, merkt ihr was? Da spielt wieder das Leben auch mit rein. Aber das ist ja aber für die Ewigkeit, dass unser Körper auch ewig... Jesus ist ja auch auferstanden und hat einen neuen Körper bekommen. Aber deshalb ist diese Anschauung aus dem Alten Testament schon richtungsweisend auf das, dass wir auch mit unserem Körper vernünftig umgehen sollen. Jesus will also sagen, wessen Ziel in Richtung Nahrung und Kleidung des irdischen Lebens besteht, der liegt falsch. Sondern er sagt, sorgt euch stattdessen für das ewige Leben. Und das wird neutestamentarisch dann durch den 1. Korinther auch nochmal untermalt. Interessanterweise hat Lukas 12 und Matthäus 6 haben fast den gleichen Wortlaut. Wenn man die beiden Texte vergleicht in diesem Fall, ist der Wortlaut bis auf drei kleine Worte ist es absolut identisch. Aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen die Verse 24 bis 28 und jetzt wird es spannend. Aus dem Lukas 12 natürlich wieder.
Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen?
Ja, wieder harte Worte, nicht? Es sind einmal die, in 26 heißt es eigentlich, dass die das nicht fertig bringen und in 28 heißt es Kleingläubige. Und da habe ich früher immer nicht verstanden, wieso weiß Jesus, dass wir das nicht fertig bringen, dass wir uns nicht um Essen und Trinken und Kleidung sorgen, sondern das andere. Aber es steht was ganz anderes dahinter. Und jetzt wollen wir das mal dröseln. Es geht hier nämlich in diesem Beispiel um drei Dinge. Einmal um die Raben. Und einmal um die Menschen und zum anderen um die Lilien. So, und fangen wir mal mit den Raben an. Schaut auf die Raben, heißt es. Ja, da kommt wieder der Kornbauer rein, wenn man das sieht. Ne? Der Kornbauer macht das und die Raben machen das nicht. Und die Raben, die gehören zu den unreinen Tieren. Also Jesus nimmt auch selbst noch ein unreines Tier her, was im Alten Testament, könnt ihr in 3. Mose 11, Vers 15 nachlesen, was er dennoch ernährt. Also er hat es nicht auf der Liste für die reinen Tiere, sondern die unreinen und ernährt es trotzdem. Ich finde das so gigantisch, das begeistert mich. Und wenn Gott sie doch ernährt, heißt es, wo sie weder Speicher noch Scheunen haben, und das ist gut, Gott sei Dank haben die Raben die Fürsorge Gottes und der reiche Mann, der hat die Fürsorge nämlich nicht. Er sät und erntet und hat die Scheunen voll, wie wir in Vers 16 folgende gelesen haben. Und das ist nicht richtig, weil er sich nicht auf Gottes Fürsorge konzentriert. Denn er macht diesen entscheidenden Unterschied, dass er Gott nicht an die erste Stelle setzt. Und wenn wir an die Raben denken, die werden ja teilweise auch, obwohl sie unreine Tiere sind, im Alten Testament benutzt. Fällt euch was ein dazu? Ja. Elia am Kriet, Bachkriet, da kommen die Raben und versorgen ihn und bringen ihm Brot und Wasser. Nicht? Also auf jeden Fall, die genau um die Dinge, die es hier geht, die existenziellen Dinge, die ein Mensch zum Leben braucht. So, und dann, 1. Könige 17, kann man das übrigens nachlesen. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel, heißt es dann. Und das ist ein ganz rationaler und verstandesmäßiger Schluss. Wir müssen hier auch sehen, Jesus spielt nicht auf die Gefühle der Menschen an. Er ist ganz rational, indem er das einfach Punkt für Punkt ihnen vorträgt. Und diese Logik, die Jesus daran bringt, finde ich gigantisch.
Er benutzt den Weg über den Verstand und den Willen und eben nicht übers Gefühl. Und wie viel mehr seid ihr doch als die Tiere, sagt er am Ende. Und da heißt es im 1. Mose 1, 26, denn der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und der Mensch ist Gottes Ebenbild, aber der Sündenfall ist auch schon da, gell? Und wenn wir dann mal sehen, dass sich Menschen geradezu tierisch bewegen, ist das eine ganz entwürdigende Ansicht, in die der Mensch verfallen ist, ganz grausam, gell? Und da sind es aber nicht wir, und da kommen wir später noch dazu, sondern das sind die Menschen, die Heiden, die eben Gott nicht kennen. Das zweite Beispiel sind die Menschen. Und jetzt kommt die Erläuterung zu dem Vers 26, werden wir gleich nochmal lesen. Denn wer von euch kann sein Lebensalter eine Elle zusetzen, wie sehr sich auch darum sorgt? Und natürlich ist niemand dazu imstande. Nicht? Gott kennt deine Zeit und Gott weiß, wann du stirbst. Er kann keine Sekunde länger. Wir können durch Handeln und nicht handeln oder wie auch immer nicht eine Sekunde unser Leben verlängern. Und das heißt sogar eine Elle. Elle ist ein halber Meter. Und wenn du gehst, bist du in weniger als einer Sekunde bist du da durch. Also Jesus sagt, dass wir nicht mal unser Leben durch irgendetwas, wollen wir gar nicht darauf näher eingehen, verlängern können vom halben Meter. Gell? Und darauf münzt das. Dieser Ausspruch, und jetzt lies uns bitte nochmal den 26 vor. Vers 26.
Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige?
Darauf münzt es, dass wir unser Leben nicht verlängern können. Und Jesus sagt, das ist fix festgeschrieben, da gibt es keine Chance, dass wir unser Leben verlängern können. Warum macht ihr euch dann Sorgen um das Übrige? Und wenn man den Vers nämlich in diesem Zusammenhang liest, macht er wieder Sinn. Sonst, vorher hat das für mich immer keinen Sinn gemacht, weil er ja gar nicht weiß, wie mein Verhalten zu Essen und Nahrung ist. Und er kennt die vielen Menschen ja auch nicht, die da sind. Aber unter dieser Beleuchtung, sage ich mal, ist es ganz klar, da heißt es einfach, lass doch Gott sorgen. Und das Übrige steht im Kontrast zum Geringsten. Wenn ihr das Geringste nicht könnt, könnt ihr das auch nicht. Aber Gott sorgt ja dann gerade im Übrigen für uns. Und das Übrige ist alles. Das konnte ich gestern, wir hatten gestern Essen am Samstag. Und da habe ich das kurz angerissen, aber da konnte man das nicht so ausweiten. Ich wusste ja schon, wohin die Predigt gehen würde. Aber das ist der Kernsatz, dass wir das Übrige bekommen. Das Übrige ist alles. Gott gibt uns alles, wenn wir unser Leben richtig ausrichten. Und da kommen wir jetzt zum dritten Beispiel. Also vorher vielleicht noch eins. Wir können es ohne Gott nicht schaffen. Und der Mensch bleibt total abhängig von Gott. Und das wissen wir. Wir wissen es. Amen, könnte ich gerne hören. Wir wissen es wirklich, dass wir ohne Gott nichts machen können. Ja, denkt nur noch mal an die Predigt vom Wasser gehen. Ohne Jesus können wir das nicht. Aber mit Jesus können wir Dinge tun, die eigentlich völlig unlogisch sind, aus menschlicher Sicht. Und jetzt kommen wir zu den, dauert eigentlich einen Augenblick, aber ja, das geht noch ein Stück weiter. Der dritte Punkt waren die Lilien. Und hier stehen also drei Dinge nebeneinander, Tiere, Menschen und Pflanzen. Und schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie schaffen nicht und spinnen nicht. Und das Alte Testament hebt die Lilien hervor. Die sind dort als Symbol der Schönheit angesprochen. Und denkt nur mal an das Hohelied. Da wird oft von Lilien gesprochen. Und da ist die Lilie eigentlich zu Hause. Sie schaffen oder mühen nicht. Sie spinnen nicht und sorgen auch nicht für Nahrung und Kleidung. Und wachsen doch, heißt es. Und ich sage euch, führt Jesus fort, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit konnte sich so kleiden wie eine einzige von ihnen. Und Salomo und Lilien, das ist ja auch ganz wichtig, die Schmuckmotive am Tempel, den Salomo gebaut hat, waren Lilien. Und deshalb ist die Lilie eine ganz wichtige, und darauf spielt Jesus an. Und das Urteil lautet, jede einzelne Lilie übertrifft Salomo an Herrlichkeit. Jede ist ohne alles und Sorgen schöner gekleidet als er. Die sorgen sich nicht. Gell? Und das ist einfach gewaltig. Und jetzt kommt der Vers, den muss man auch richtig verstehen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das heute noch steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr wird er dann euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Da kommt's wieder. Zack. Weil da Jesus im Geist erkannt hat, wo ihr Denken ist. Nicht wie bei der ersten Stelle, wo er eigentlich logisch das aufbaut. Aber hier erkennt er, dass sie eben einfach noch nicht so weit sind, dass sie das noch begriffen haben. Und dieses Schöpfungswerk übertrifft die höchsten menschlichen Kunstwerke, hat er damit also gesagt. Und jetzt gucken wir mal auf das Gras auf dem Felde. Nach jüdischem Sprachgebrauch, wir denken jetzt an Gras, was bei uns wächst für die Kühe, ne? Ist nicht so. Das Gras ist etwas, oder nach jüdischem Sprachgebrauch ist alles, was frei wächst, unter Strauchgröße Gras. Also ist die Lilie Gras, weil es ja unter Strauchhöhe wächst. Das ist die Erläuterung zu diesem Vers. Und das Gras ist als Symbol für schnelles Verwelken und rasche Vergänglichkeit. Und dann hilft man auch noch nach, wenn man keine Kohle und keine Holzkohle hat, dann nimmt man das Gras und das ist ja trocken dann auch, nicht? Wenn man muss sich mal in diese Regionen versetzen, da ist es heiß und wenn das Gras wächst im Herbst, ist es also dürr, gell? Das ist trocken und das wird dann verwendet, um damit zu heizen. Und das erklärt sich im Bild, das Jesus hier aufzeigt. Und wenn Gott schon das vergängliche Gras so schön kleidet, wie viel mehr dann euch? Mhm. Habe ich heute meinen guten Pulli an, gell? Aber ist immer noch nicht so schön wie die Lilie, gell? Aber das ist wichtig. Und wer hier noch ängstlich sorgen möchte, was ist der? Ein Kleingläubiger eben damit, ja. Okay? Ja. Das sind schon nicht in der Welt unterwegs, das sind schon Christen, aber die sind kleingläubig. Und das wollen wir ja nicht sein. Okay? Wir wollen wissen, dass Gott für uns sorgt und uns das Richtige zu seiner Zeit gibt. Aber es geht noch weiter. Könntest du jetzt bitte Lukas 12 weiterlesen, 29 bis 32.
Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben.
32.
Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben.
Das sind die schönsten Verse für mich. Weil die Sinn dieser Verse ist doch klar auf der Hand. Da muss man eigentlich gar nicht viel erklären. Wer ein Jünger ist, der bekommt Nahrung und Kleidung. Und er braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen und braucht auch nicht ängstlich zu sein. Aber was machen wir, wenn wir trotzdem Gedanken auftauchen? Wenn wir trotzdem Zweifel haben und uns darüber Sorgen machen? Das ist ja das. Und das spricht hier Jesus an. Und wenn es dann weitreichender geht, um dass wir uns Sorgen um das ewige Leben machen müssen, dann wird es eigentlich gefährlich. Denn dann geht es an die Substanz. Und wer allerdings kein Jünger ist, der hat keine Chance, aus diesem Sorgengeist herauszukommen. Es ist ein Gesetz der gefallenen Welt, dass alle Menschen ohne Jesus nach dem allen trachten. So wie es da steht. Nach dem trachten die Heiden. Der Ausdruck die Völker der Welt bezeichnet die Menschen einmal, wenn wir noch überlegen, wann Jesus unterwegs war, da ist das wahre Israel die Rede, da kann er ja nicht mehr meinen, aber er meint auch neutestamentarisch uns, nämlich alle Menschen, die nicht an Jesus glauben, weil wir da im neuen Bund sie noch nicht haben. Wenn wir auf das Wort trachten nochmal schauen, dann steht im Urtext ein Wort, das viel, viel tiefer es ausdrückt, sich mit aller Kraft darauf konzentrieren. Das ist mehr als trachten für mich. Und ganz anders bei den Jüngern ist, also wir hatten eben die Heiden, sie können sich darauf verlassen, dass euer Vater weiß, was ihr braucht, heißt es. Und wenn wir Jünger nehmen, ist damals natürlich von Jesus ist die Jüngerschaft gemeint, aber wir sind ja heute auch Jünger. Gell? Das darf man nicht vergessen, das spricht uns auch heute an. Sie können sich darauf verlassen, nochmal, dass euer Vater weiß, was ihr braucht. Vers 30. Das bedeutet doch Nahrung und Kleidung, eben das Lebensnotwendige. Und Gott ist unser Vater. Gott weiß, er kennt unsere Situation und er sorgt für uns und er sorgt auch für sie. Und da müssen wir jetzt nochmal näher hinschauen. Für die Gott nicht der Vater ist aller Menschen, sondern der Vater aller Gotteskinder. Das sind wir. Und diejenigen, die Vater Abba rufen dürfen, die sind hier gemeint und werden von ihm versorgt. Und man muss also unterscheiden zwischen Gott als den Schöpfer aller Menschen und Gott als Vater der Glaubenden. Das kommt hier ganz klar raus, dass wir jetzt nicht das über alle Welt stülpen können, sondern da ist, wie wir vorhin schon eingangs mal drüber gesprochen haben, Barmherzigkeit und Gnade unterteilt. Die Barmherzigkeit trifft die, die Gott noch nicht kennen, zu seiner Zeit natürlich, aber die Gnade ist das, was wir hier besprochen haben. Und wenn wir uns mit aller Kraft darauf konzentrieren, dann wird Gott uns das Übrige geben. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann wird euch das alles dazugegeben. Es ist so gigantisch, dieser Vers. Gell? Aber es heißt, lass uns mal genau hinschauen. Dann wird es uns dazugegeben. Dann. Das ist ein Unterschied. Nicht einfach so, Gießkanne raus. Nein, wir müssen was tun. Wir müssen uns bewegen, ins Reich Gottes kommen, das Reich Gottes anerkennen und in seinem Reich tätig werden, dienen. Jakobus, Glauben und Werke gehören zusammen. Und das ist etwas, was wir hier sehen. Das ist Reich Gottes, das packen wir an. Und wenn wir im Vers 31 nennt Jesus auch endlich das Ziel, dann spricht er es endlich klar an, dass die Jünger sich mit aller Kraft konzentrieren, im Herz und Gedanken, trachtet nach dem Reich, dann wird euch das alles dazugegeben. Das ist ein Ziel, das heißt also Gottes Reich. Dem, wer dort hineinkommen will, wird Gott darum bitten, dass er ihm alles gibt. Oder er wird darauf vertrauen können, dass Gott ihm alles gibt. Und dieses alles ist aber auch Nahrung, Kleidung und alles Notwendige. Und das müssen wir auch unterscheiden. Wir kommen jetzt nicht uniformiert raus. Gell? Blaue Uniformen mit Kappi und jeder kriegt sein Tütchen in die Hand. Sag ich mal eben. Gell? Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Wir haben hier keine uniformmäßige Reaktion von Gott, wenn wir jetzt in sein Reich kommen, dann, sondern es wird hier den Jüngern so viel gegeben, wie sie für ihr geistliches Wachstum am besten brauchen. Und das ist manchmal schwer zu verstehen. Warum kriege ich das und der andere nicht? Oder warum kriegt der andere das und ich nicht? Und dann fangen wir an zu vergleichen und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir sagen, Gott gibt uns das Übrige. Und wenn wir, das habe ich gestern auch bei Essen am Samstag gesagt, wir sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir haben. Und ich weiß, was viel mehr ist, aber ich will es heute nicht haben. Dann komme ich ja an den Kornbauern wieder rein. Dann verstricke ich mich ja in der Habgier. Nein, ich vertraue darauf, dass Gott sieht, was ich mache oder was wir machen. Hier die Anwesenden beziehe ich mal mit ein. Und dass wir genau wissen, dass wir das Übrige kriegen. Und das Übrige ist dann genug für uns und damit sind wir zufrieden. Amen?
Amen. Amen.
So ist es. Nicht? Und das finde ich gut. Und das ist noch etwas, was für unser geistiges Wachstum am besten ist. Und wenn es manchmal ein bisschen rausgezögert wird, dann will Gott damit ja was bewirken, dass wir Vertrauen haben und wissen, dass es für uns kommt, aber es ist eben noch nicht da. Wir sehen es mit unserem geistigen Auge, aber es ist eben noch nicht auf dem Teller oder im Schrank. Aber genau da will Jesus doch hin, dass wir uns keine Sorgen machen. Und das heißt im Psalm 37, 5, er wird es wohl machen. Du kannst auch anders lesen. Er wird es wohl machen, gell? Das wäre die falsche Betonung. Er wird es wohl machen, er wird es gut machen für uns, er wird genau das machen. Und das, deshalb brauchen wir uns nicht zu verzagen, wir brauchen nicht zu zweifeln, ob dass wir schon die richtige Menge haben, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir auf Gottes Reich eingestellt sind und dass wir danach trachten. Und da müssen wir wieder diese beiden Übersetzungen zusammenführen. Wir haben einmal das, deshalb passen eigentlich wieder beide, wenn ihr das jetzt seht. Einmal für das Leben will Jesus uns das Richtige geben, dass wir was anzuziehen haben, was zu essen, die Grundbedürfnisse gesichert und mehr auch noch. Wir sollen noch Urlaub machen, wir sollen noch mal, aber wir sollen eben keine Luxusjacht haben und kein Haus am Gardasee und zwei Ferraris vor der Tür. Das wäre also sicherlich nicht das, was unbedingt angesagt ist für uns, für andere vielleicht. Aber das ist etwas, das wir mit der Seele jetzt wieder sehen. Da geht es um die Ewigkeit. Also mit dem Leben aus der Übersetzung ist modern das gedacht, dass wir hier auf Erden versorgt werden, aber dass wir auch danach trachten. Das Übrige ist dann wieder eins höher, was die Seele dann bekommt, nämlich in Ewigkeit mit Jesus zusammen zu sein, mit dem Vater. Und jetzt kommt etwas, eine Bibelstelle, die ich ganz besonders liebe. Ja. Die ist so toll und die hat Conny schon, lies mal den 32 nochmal vor.
Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben.
Der Vater hat es beschlossen. Und diese kleine Herde finde ich so toll. Gell? Können wir das vielleicht sein? Können wir vielleicht sein, dass die kleine Herde, das überhaupt, was ist überhaupt Herde? Der urbiblische, uraltbiblische Name für Gemeinde des Herrn ist die Herde. Immer gewesen. Und Jesus sagt, dass seine Gemeinde klein oder gering sein soll. Gilt das nur für damals? Oder vermutlich auch für heute. Die Gemeinden sind immer eine Minderheit. Aber nach Gottes Plan. Und es hat wohlgefallen, heißt es, das Reich Gottes uns dann zum Geschenk zu geben. Also, ewiges Leben in der neuen Schöpfung.
Amen.
Amen. Okay. Mhm. Da steckt eine Menge dahinter. Was hier klein und gering ist, wird dort herrlich sein. Das ist gerade die Erfüllung der Prophetie, die Jesus hier anspricht. Wenn wir Zephania 3,12 nehmen, kann ich euch das vorlesen. Wir haben Konjats Alte Testament gerade nicht in der Hand. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Sie werden auf des Herrn Namen trauen. Prophetisch in Zephania. Das ist also der springende Punkt. Zu Jesus gehören, mit dem Plan des Vaters einig zu sein. Dann kann uns niemand das Gottesreich nehmen. Amen. Mhm. So ist es. Jetzt kommt noch so ein, wie sagt Paulus immer, ich habe drei Sachen, aber ich habe noch eine Sache, dann hat er noch eine vierte. Jetzt kommt noch so ein Sahnehäubchen, das sind die Verse 33 und 34, die so angehängt werden, nicht? Und die liest Conny uns jetzt vor.
Sahnehäubchen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden, und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein.
Ja, die Aufforderung, die hier natürlich anfangs kommt, ist radikal. Gell? Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal gehört, der reiche Jüngling. Und der geht frustriert weg, weil er sehr reich war. Jesus provoziert hier wieder mal, denn wenn wir die Beispiele nehmen, die er dann anschließend ja auch vollführt, er hat zum Beispiel bei dem Zöllner Levi und bei dem Zöllner Zachäus, hat er nicht gesagt, dass sie alles geben sollen. Sie haben gesagt, ich gebe das alles vierfach und siebenfach und wie auch immer zurück. Gell? Sie haben immer noch genügend für sich behalten dürfen. Und das muss man eigentlich auch richtig einschätzen, wenn es hier steht, verkauft alles. Es heißt vielmehr, dass man sich von Besitz trennen soll, an dem vielleicht das Herz hängt. So würde ich das mal im Augenblick für mich hinstellen. Wenn da etwas ist, wo du besonders dran hängst, was dann vielleicht da hineinrutscht, dass es irgendwann mal wichtiger ist als deine Frau und Jesus, dann sollte man doch mal in sich gehen und sagen, hey, da muss ich was ändern. Die zwei Punkte habe ich da noch: von irdischen Bindungen frei werden. Das ist wichtig, und Arme zu unterstützen und den Dienst zu tun. Ich glaube, da hat Gott uns schon genug aufgetragen, gell? Was wir tun. Und ich glaube, wir haben das also genügend ausgeweitet und sind da immer noch in seinem Sinn unterwegs, wenn wir auf die Rosenheimer Leibspeise schauen. Jesus gebraucht hier das jüdische Almosensystem. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann will er das in keiner Weise verändern und sagt hier, kommt als Sozialrevoluzzer vielleicht daher. Er will
das, was schon immer da war, und das, dieser Gotteskasten für die Armen, den gab es immer schon, und das war immer schon, und da, es gab auch verschiedene, im Tempel gab es verschiedene Gefäße, wo dann das unterteilt wurde, will ich jetzt nicht einzeln darauf eingehen, aber es gab ein großes System, damit die Armen versorgt werden. Die Auswirkungen, Conny, liest uns doch nochmal Apostelgeschichte 2,45 vor. Das hat Jesus ja vor Augen. Apostelgeschichte ist ja gleich nach Jesu Tod angefangen zu schreiben, und da sehen wir ja die Urgemeinde. Und wenn wir da den Vers 45 aus dem Kapitel 2 nehmen.
Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren.
Dass es das genau gibt, alles den Armen, das hat Jesus eigentlich gesagt. Und wenn du nochmal 4,32 liest in Apostelgeschichte, da haben wir Ähnliches.
Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen.
Fällt mir eigentlich heute das System der Kibbuze ein. Die arbeiten nach diesem System, sind immer noch da in Israel und die funktionieren. Gell? Aber schauen wir doch nochmal auf den Vers 34. Wo ist denn unser Schatz? Und was ist ein Schatz? Und Schatz guter Werke, das sind Wohltaten, die wir für andere tun. Und Jesus und die Propheten haben davon gesprochen, und gerade dies Almosen wurde auch damals nicht verachtet. Aber das Wesentliche liegt doch woanders. Entscheidend ist nämlich die Ausrichtung auf Gott und der Glaube an Jesus. Und das wird im Himmel zuerst zählen. Und wenn dies vorhanden ist, dann kommen die Wohltaten an andere so selbstverständlich wie Früchte an einem gesunden Baum. Und da fällt mir automatisch der Psalm 1, Vers 3 ein. Besser Vers gibt es dazu nicht.
Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt.
Ja, das ist der Gerechte. Es fängt an mit dem Ungerechten, aber den wollen wir ja nicht. Den haben wir ja nicht gelesen. Und darum geht es Jesus, genau darum. Und denn wo er Schatz ist, da wird auch er Herz sein. Und der Schatz im Himmel, der wird da sein, wo der dreieinige Gott ist. Und diese Orientierung am liebenden Gott, die Orientierung am Irdischen, das ist das, was Jesus hier gegenüberstellt. Und das ist die Alternative, vor die uns Jesus heute stellt. Wir können entscheiden. Wir können frei entscheiden. Und mit einem Schlusssatz, dass man eigentlich über den Lukas 12, 22 bis 34 stellen könnte, heißt es, es gibt einmal den Geist des Vertrauens und andererseits den Sorgengeist. Und die können nicht miteinander harmonieren. Das ist entweder oder. Und ich hab für mich, und ich denke, das seid ihr einig, wir haben den Geist des Vertrauens auf unseren dreieinigen Gott. Er wird alles richten und zur rechten Zeit.
Amen.
Halleluja. Amen. Ja, oh, heute war die Botschaft wieder ein bisschen länger als letzten Sonntag. Ich segne euch zu Hause und wünsche euch eine gute Woche. Und wenn wir so weitersehen, ist bald Weihnachten, nicht? Die Zeit schreitet mit Riesenschritten voran, und ja, wir freuen uns auch schon auf Heiligabend. Haben wir gestern schon in unserer Essen am Samstag Veranstaltung, die war gut besucht. Wir hatten 50 Leute inklusive Team, sogar ein bisschen mehr, und wir haben also eine gute Arbeit geleistet. Und danke nochmal an das Team, das jetzt auch teilweise mit zuhört. Ja, Herr. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns in der nächsten Woche leitest. Und danke, dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. In Jesu Namen danken wir dir. Halleluja. Amen.